Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Matthias Ebert, ARD-Korrespondent für Südamerika. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie sind uns zugeschaltet über eine App. Da Sie auf Heimaturlaub gerade in Deutschland sind, dachte ich eigentlich, dass Sie im Studio vorbeischauen könnten. Das geht warum nicht?
Ja, ich bin in Quarantäne, offiziell 14 Tage. Brasilien, wo ich herkomme, ist ein Risikogebiet und deswegen muss ich da erstmal langsam treten und darf nicht reisen und vor allem auch den SWR nicht betreten.
Und Sie hatten selbst Covid-19. Welche Symptome hatten Sie denn?
Mir war gar nicht bewusst, dass es wirklich Covid-19 sein könnte. Die Symptome waren sehr schwach, 38 Grad Fieber, nachts Schüttelfrost und dann so ein paar Tage Rückenschmerzen, so wie eine Art Gliederschmerzen. Und circa 3-4 Wochen später habe ich dann diesen Antikörpertest gemacht und dann gemerkt, oh ja, ich habe verdammt viele Antikörper und das muss wohl Covid-19 gewesen sein. Und das war dann so ein bisschen die Gewissheit.
Und Brasilien ist ja nach den USA weltweit am schwersten von der Corona-Pandemie betroffen. Mehr als 1,9 Millionen Menschen wurden infiziert. Fast 73.000 Menschen sind bereits verstorben. Werden Sie da überhaupt auch wieder reinkommen ins Land?
Ich komme wieder rein aus dem einfachen Grund, weil meine Tochter in Brasilien geboren wurde, die zweite Tochter. Sie ist Brasilianerin und deswegen habe ich als Vater einer Brasilianerin das Recht, mit der Familie wieder einzureisen. Sonst wäre es wirklich unter Umständen schwierig, weil die Sperre noch bis mindestens Ende Juli besteht und vielleicht sogar noch länger darüber hinaus. Also tatsächlich gerade eine ganz schön knifflige Angelegenheit, aber wir haben alles geprüft und sind zu dem Schluss gekommen, wir schaffen das, wir kommen wieder rein, ich kann weiterarbeiten ab August.
Vielleicht können Sie uns gerade mal mitnehmen. Nach Rio, wo ja Ihr Sitz ist als Berichterstatter. Was hat sich am Alltag in Brasilien durch Corona verändert?
Also so richtig im Lebensalltag bei mir zu Hause hat sich gar nicht so viel geändert, außer dass die Schule erstmal geschlossen ist. Wir müssen von zu Hause unsere Kinder unterrichten. Ansonsten natürlich die Masken überall. Ich habe sogar das Gefühl, dass die Brasilianer seit Mai die Masken konsequenter tragen als in Deutschland, auch freiwillig, nicht nur im Supermarkt, auch auf den Straßen, überall. Das ist eine Sache, die man auf jeden Fall sieht. Und dann natürlich dieses Thema, was ja überall vorherrscht, nicht nur in Europa, auch in Brasilien. Die Leute haben schon eine große Sorge davor und sie sind zweigeteilt, ne? In die eine Seite, die sagt, das ist nur eine kleine Grippe, wie der Präsident Bolsonaro sie ja bezeichnet, und die andere, die sich wirklich tatsächlich Sorgen macht. Und diese andere Seite, die Covid-19 und das Coronavirus ernst nimmt, die ist halt tendenziell eher zu Hause und nicht auf den Straßen. Das heißt, die, die sagen, ach, ist doch gar nicht so schlimm, die sieht man rumfahren mit Motorrädern, sich auch zusammenrotten, kleinere Grillfeste veranstalten an den Uferpromenaden. Also die sind sehr offensichtlich. Diejenigen, die das ernst nehmen, die bleiben eher zu Hause. Und die sieht man eben dadurch, dass der Fahrradkeller oder das Parkhaus in unserem Bürohochhaus einfach leer ist, dass noch ganz, ganz viele größere Unternehmen einfach geschlossen sind. Also die Hälfte nimmt es ernst, bleibt zu Hause und die andere eben gar nicht.
Ja, wir schauen gleich mal drauf. Sie sagten gerade, Bolsonaro hat die Pandemie als kleine Grippe bezeichnet. Er ist selbst mit dem Virus infiziert, möchte aber zurück aus der Quarantäne. Was hören Sie von dort? Wie reagieren die Menschen aktuell auf ihn und seine Entscheidungen?
Also erstmal haben die meisten ihm eine gute Besserung gewünscht, als er jetzt vor wenigen Tagen eben positiv getestet wurde. Doch darüber hinaus ist man wirklich zweigeteilt. Also auf den Straßen natürlich ist erstmal nicht viel Kritisches zu hören. Die Brasilianer nehmen schon das Schicksal erstmal generell hart, dass sie da diese Krise haben, dass sie auch eines oder das Land neben den USA sind mit den meisten Fällen. Und im Netz sieht man aber ganz viel Häme gegenüber Bolsonaro, weil er eben so lange und so oft und so ausführlich dieses Virus klein geredet hat, verharmlost hat und auch gesagt hat, wir müssen einfach zurück zur Normalität. Trotz aller Experten, die davor gewarnt haben. Und die Häme ist schon, ja, die ist schon massiv, die über ihm hereinbricht, aber auch, weil er einfach generell in der Kritik steht. Seine gesamte Regierung ist in einer Krise, nicht nur wegen der Corona-Pandemie. Und deswegen erfährt er sehr, sehr viel Kritik. Er ist, kann man schon sagen, politisch steht er mit dem Rücken zur Wand. Und das ist eine schwierige Situation, in der er sich befindet. Und deswegen nutzt er auch gerade diesen positiven Befund, den er jetzt hat, schon leicht in positiver Manier für ihn selbst. Also er sitzt dann an einem Schreibtisch, hat da Pillen in der Hand von einem umstrittenen Mittel, ein Malariamittel, Chloroquin, das er aber anpreist, Und er sagt dann solche Sachen in die Kamera wie, ja, ich weiß, dieses Mittel ist nicht wissenschaftlich bewiesen, dass es bei einer Covid-19-Erkrankung hilft, aber ich glaube daran und nehme es. Er schluckt es runter und sagt dann, und was denken Sie denn? Ein Mann, der wirklich komische Szenen wirklich hinlegt und verstört.
Das erinnert ja an den Weg, den Donald Trump gewählt hat. Und die beiden werden auch häufig miteinander verglichen. In den USA weisen die Umfragen darauf hin, dass Trumps Umgang mit der Pandemie ihm schadet. Das ist bei Bolsonaro ähnlich vermutlich, oder?
Sie schadet ihm erstmal, weil viele Brasilianer ihn als verantwortungslos ansehen. Also das heißt, man merkt plötzlich, Bolsonaro kümmert sich nicht um meine Gesundheit, nicht um die Gesundheit der gesamten Bevölkerung. Und das verstört viele, selbst diejenigen, die ihn gewählt haben. Also ein Teil seiner Wählerschaft ist ihm jetzt abhanden gekommen. Aber, das sagen die Umfragen eben auch, er hat weiterhin einen harten Kern. Und das sind immerhin 30% mindestens. Und die stehen weiter voll hinter ihm, voll hinter seinem Kurs. Und es scheint wirklich so, dass sie das auch blind tun würden. Also so ist zumindest unser Eindruck, als wir sie trafen.
Wer sind denn die zuverlässigen Bolsonaro-Fans, die ihm trotz all dieser Probleme treu bleiben?
Es ist so der konservative Teil der brasilianischen Gesellschaft und da dann vor allem auch diejenigen, die in evangelikalen Freikirchen viel unterwegs sind. Also in diesen charismatischen Kirchen, die überall entstehen, in armen Vierteln, aber auch in reicheren, die ganz, ganz viele Brasilianer an sich binden und die wirklich bedingungslos, zumindest im Großteil, ich sag mal 70-80% der Freikirchen, auch wirklich hinter Bolsonaro stehen. Da wird dann auch in der Predigt etwas eingewoben, was ihm zugutekommt und gerade im Wahlkampf haben wir das gesehen. Da wurde gesagt, wählt den Mann, der für die wahren Familienwerte steht. Und damit wollte man ganz klar sagen, wählt Bolsonaro. Denn wenn man ihn nicht wählt, dann müsste man sich Sorgen machen, dass in der Schule die Kinder zur Homosexualität umerzogen werden und all solche Dinge. Völliger Humbug. Es gab da wirklich einfach ja, eine Lügenkampagne, die auch gerade gerichtlich aufgearbeitet wird. Und das war so ein Punkt. Und darüber hinaus hat Bolsonaro große Unterstützung in der Agrarlobby, die auf Export von Soja auch nach Deutschland als Tierfutter ja darauf setzt. Und Bolsonaro will ihnen eben weitergehend freie Hand lassen. Und darüber hinaus hat er noch Anhänger im Bereich der Militärs, der Reservisten und all derjenigen im Polizei- und Militärmilieu, die für einen harten Staat sind.
Millionen Menschen leiden Hunger inzwischen aufgrund der Pandemie und noch eine Lage verschärft sich. Es wurden in den vergangenen Monaten so viele Flächen des Amazonas-Regenwaldes gerodet wie im Vorjahr. Und die Lage ist so ernst wie seit 13 Jahren nicht. Welche Ursachen gibt es dafür?
Ja, die waren schon immer hoch, das kann man wirklich sagen. Also in den letzten 20 Jahren gab es ja kein Jahr, in dem nicht mehr Urwald verschwunden ist. Und deswegen kann man das eigentlich als ein generelles, schwieriges Thema betrachten. Aber klar, unter Bolsonaro sind sie angestiegen im letzten Jahr massiv, teilweise von einem Monat auf den nächsten, im Folgejahr um mehr als 200%. Und das liegt daran, dass er einfach offen und ehrlich sagt, ich will weniger Schutzgebiete für Ureinwohner, ich möchte mehr wirtschaftliche Tätigkeit im Amazonas, Minentätigkeit, Goldabbau, aber auch Agrartätigkeit. Also es ist eine klare Agenda und sein Umweltminister vertritt diese 1:1.
Herr Bolsonaros Argumentation lautet, dass Brasilien das Recht habe, seinen Wald auszubeuten, wobei es ja Gesetze gegen illegale Rodungen gibt. Und zwischen 2004 und 2012 ging die Waldvernichtung um ein Sechstel zurück. Es gibt also offensichtlich keine Opposition.
Ja, auch der Weltklimavertrag würde Brasilien ja eigentlich dazu verpflichten, sich dem Klimaschutz und dementsprechend auch dem Amazonasschutz zu verschreiben. Aber man muss sich das so vorstellen, wenn wir dort drehen im Norden, im Amazonas, das ist kein Gebiet, in dem der Staat überall durchdringt und seine Gesetze durchsetzen kann. Das ist eine Art Wilder Westen, das muss man sagen. Da gibt es bewaffnete Gruppen jenseits der Polizei, die einfach für ihre eigene Ordnung sorgt und wo auch nicht jeder Kontrolleur vom Staat hingeht. Das heißt, wenn die Umweltpolizei da reingeht, dann fliegen die mit Hubschraubern rein, schwer bewaffnet. Das sieht dann aus wie Krieg und versuchen dort Goldgräber zu vertreiben, die dann aber, wenn sie wieder wegfliegen mit ihrem Hubschrauber, kurz danach wieder zurück sind. Das Ganze ist wirklich extrem schwierig, dort den Willen des Staates irgendwie durchzusetzen.
Ja, die Goldgräber, die Viehzüchter, die Großbauern nimmt Bolsonaro in Schutz. Das hatten Sie eben auch schon mal angesprochen. Korruption ist ja ein großes Thema in Brasilien. Und Bolsonaro hatte angekündigt, die Korruption zu bekämpfen. Das hatte damals maßgeblich zu seinem Wahlerfolg beigetragen. Ist das noch Thema?
Es ist noch ein Thema für einige Anhänger von ihm, aber viele haben auch gemerkt, dass er das derzeit nicht erfüllt, diesen Anspruch. Zum Beispiel sind seine Söhne verstrickt in mehrere Ermittlungen der Justiz, auch auf höchster Ebene. Es geht zum einen um eine Lügenkampagne zum Wahlkampf hin, mit der systematisch Menschen dazu gebracht werden sollten, Bolsonaro zu wählen. Also im Netz vor allem über WhatsApp, was für die Brasilianer extrem wichtig ist. Und ein anderer Sohn Bolsonaros, der hat offenbar zumindest teilweise Verbindungen zu rechten Milizen, also Polizisten, die irgendwann mal zu Mördern geworden sind, aus dem Dienst suspendiert wurden und jetzt in gewissen Stadtvierteln die Kontrolle übernehmen. Und zu solchen hatte er offensichtlich in irgendeiner Art und Weise Verbindungen und er hat auch Geistermitarbeiter beschäftigt, also Mitarbeiter, die gar nicht existieren. Deren Gehalt hat er eingestrichen und sich so möglicherweise bereichert oder es an andere weitergeleitet. Also da gibt es einige Ermittlungen, die gerade auf den Clan Bolsonaro zukommen, auf seine Söhne vor allem. Und daran merkt man, dass er nicht der Saubermann ist, der er immer vorgab zu sein.
Schwül, heiß, voller Klänge und voller Charme. Südamerika-Korrespondent Matthias Ebert, so hatten Sie Ihren ersten Eindruck über Rio de Janeiro beschrieben. Und bei Charme bin ich etwas hängen geblieben, weil Sie meinen nicht den Charme, sondern Charme von Schämen. Wie ist das gemeint?
Also ich bin jetzt ein bisschen am Zweifeln, was ich da genau gemeint habe. Aber was eben Teil dessen ist, wofür man sich jetzt auch aktuell ein bisschen schämt, ist eben das Image, was Brasilien abbekommt. Zum einen hat es eben dieses wunderbare Flair, was wir alle kennen. Bossa Nova, Samba, Karneval, der Fußball, auch leidenschaftliche Menschen, kinderfreundliche Menschen. Und auf der anderen Seite hat es jetzt eben ein Image abbekommen, für das sich viele Brasilianer schämen, aber für das ich mich auch so ein bisschen fremd schäme, weil es eben auch vieles jetzt gerade überdeckt. Brasilien macht gerade eine sehr, sehr schwierige Phase durch. Das Land ist hochgespalten. Sie streiten sich überall wie die Kesselflicker. Und alles entzündet sich eben an der Politik Bolsonaros und auch vor allem an seiner Person, der das Land eben zunehmend und auch ganz bewusst spaltet. Und ich glaube, dass da viele Brasilianer sich für ihr Land schämen. Und auch als Außenstehender hat man bei aller Neutralität in der Arbeit und allem natürlich immer auch ein Gefühl, Mensch, was passiert gerade mit diesem Land? Wie weit driftet das gerade weg von dem, was man eigentlich kannte? Und wie soll dieses Land eigentlich wieder zusammenfinden? Das ist schon eine Sorge, die man hat.
Sie waren ja schon 2014 bei der WM in Brasilien, 2016 dann bei den Olympischen Spielen. Das waren immer kurze Eindrücke. Welche Hürden gab es für Sie am Anfang, um jetzt wirklich dann in Rio anzukommen und zu leben?
Ja, die Sprache auf jeden Fall. Ich kann Spanisch und war vorher in Argentinien gewesen unter anderem. Und dann kommt man plötzlich nach Rio, also nicht nach Brasilien, sondern nach Rio de Janeiro, wo die Carioca, die Einwohner von Rio, nochmal einen ganz, ganz derben Akzent, Dialekt sprechen. Und da muss man erstmal reinkommen. Die verstehen mich nicht, ich sie nicht. Also da gab es einige Anfangs...
Portugiesische.
Ja, ich sage immer, ich spreche Portugiesisch, eine Mischung aus Spanisch und Portugiesisch und das aber sehr gut. Von daher versuche ich einfach mein Bestes und ja, es war einfach ein Wahnsinn, da reinzukommen, weil auch die Geschwindigkeit in Rio ganz anders ist. Alles sehr langsam und gemächlich. Verlässlich ist auch vieles nicht, da muss man sich auch dran gewöhnen. Was aber gleich ist in ganz Lateinamerika im Grunde, dass die Menschen einfach offen sind. Wenn man offen auf sie zugeht, dann öffnen sie sich, dann zeigen sie Teile ihres Lebens, was ja für unsere Arbeit extrem wichtig ist. Und das ist einfach ein tolles Gefühl, dass man auf ein Land, auf eine Region trifft, die einfach zeigt, wie es ihr geht. Und man kann es berichten ohne große Hürden oder Vorbehalte. Das ist echt klasse.
Was für eine persönliche Geschichte haben Sie denn da zuletzt auch aufgenommen? Und wo waren Sie bei einer Reportage, was so vielleicht exemplarisch ist für diese junge Demokratie, die aber so unter Zugzwang steht?
Ja, wir waren zum Beispiel in einer Favela mit einem Missionar im Rollstuhl. Das ist so eine typische Rio de Janeiro-Geschichte. Das läuft jetzt im Weltspiegel. Das ist ein Missionar, der mal Drogengangster war in einer der berüchtigsten Drogengangs von Rio, hatte 25 Drogenumschlagplätze kontrolliert und dachte, ihm geht's gut, er hatte Macht, er hatte Geld. Und dann wurde er eines Tages bei einer Polizeioperation angeschossen. Er hatte Glück, er überlebte, sitzt jetzt eben im Rollstuhl und hat sich seitdem Gott zugewandt und predigt jetzt in diesen schon angesprochenen Freikirchen und verkündet das Wort Gottes und will vor allem andere Drogengangster bekehren. Und wir waren mit dem jetzt wochenlang unterwegs und merken, dass er Zugang hat zu den Drogengangstern. Er kann dahin, wo sie mit Handgranate und Maschinengewehr auf der Straße sitzen, schwerst bewaffnet wie im Bürgerkrieg, zu denen kann er hingehen, mit denen kann er beten auf der Straße. Das waren dann wirklich absurde Szenen. Links lagen die Drogen, rechts hält er die Hand an ihren, vor ihren Kopf und betet für sie und kann so auch immer wieder Leute aus dem kriminellen Milieu rausholen. Und das ist so typisch für Brasilien, wo man eben in den Favelas als Aufstiegschance häufig nur wahrnimmt als junger Mann, ich muss zu den Drogengangs gehen, dann habe ich die goldene Uhr, dann habe ich ein Leben, wie ich es mir wünsche. Alles andere, ja, bleibt ihnen häufig genug verwehrt oder sie erreichen es schlicht oft genug nicht.
Ja, und wenn Sie auf die Entwicklung Brasiliens schauen, seit den 2 Jahren, die Bolsonaro an der Macht ist, haben Sie den Eindruck, Brasilien ist auf dem Weg zurück in die Vergangenheit?
Im ideologischen Sinne ja, sind sie zurück in die Vergangenheit. Bolsonaro beschwört die Diktatur, er lässt das Militär sogar den Tag des Putsches von 64 feiern in den Kasernen. Also all das sind klare Provokationen, die auf die Vergangenheit hinzielen. Und mein Eindruck ist auch, dass Bolsonaro ein Weltbild vertritt, was wirklich etwas älter schon her ist, als das gang und gäbe war. Und da kann man schon sagen, dass die, die auch ihm folgen, dieser Vergangenheit einfach huldigen und hoffen, dass es wieder so wird wie in der Diktatur. Also viele Menschen in Brasilien sind da doch sehr rückwärtsgewandt und folgen deswegen auch Bolsonaro. Auf der anderen Seite ist Brasilien zum Teil auch hochmodern. Im Agrarsektor zum Beispiel, da wird mit modernsten Drohnen das Land vermessen und analysiert. Da kommen die modernsten Techniken zum Einsatz. Also das ist eine hocheffiziente Technologie. Also Brasilien hängt da so ein bisschen zwischen dem Fortschritt und dem Morgen und auch dem Gestern, was die Ideologie betrifft und die Sichtweise. Fakt ist, das Land ist einfach total zerrissen und in einer Krise, in einer Bewusstseinskrise. Man fragt sich, wo stehen wir eigentlich, wo wollen wir hin? Wollen wir eher auf einen liberalen Kurs, wollen wir eher auf einen konservativen Kurs? Damit ringt das Land und ist noch gar nicht ausgemacht, wo da wirklich am Ende die Reise hingeht.
Millionen Menschen leiden gerade auch aufgrund der Corona-Pandemie Hunger. Was tut Bolsonaro für die Hungernden und für die Ärmsten?
Also in der Corona-Pandemie gab es Maßnahmen vom Staat, von der Bolsonaro-Regierung. Das waren in den ersten 3 Monaten zum Beispiel seit Beginn der Pandemie monatlich rund 100 Euro Nothilfe an die, die zum Beispiel als fliegende Händler auf der Straße und Ähnliches einfach keinen Job mehr hatten. Ja, die bekamen 100 Euro. Darüber hinaus gab es auch für kleinere und mittlere Unternehmen Unterstützung und auch für größere Unternehmen, so wie in Deutschland, die Kreditlinien. Also das gab es, das ist da, aber das ist trotzdem eben ja nicht so, dass das Land am Ende diese Krise nicht spüren würde. Brasilien ist nicht Deutschland. Die Systeme, Gesundheitssystem, aber auch die Wirtschaft funktionieren nicht so wie bei uns, so wie wir das gewohnt sind. Und deswegen natürlich spüren immer ganz, ganz viele Brasilianer die Krise trotz der Hilfsmaßnahmen. Viele sind und waren schon vor der Krise hoch verschuldet. Das ist auch ein Problem Brasiliens im Allgemeinen. Und all das schlägt jetzt eben bei dieser Krise nochmal doppelt durch.
Das Markenzeichen Bolsonaros im Wahlkampf war eine Waffe. Wann haben Sie zuletzt einen Schusswechsel gehört?
Ich selbst, bei mir zu Hause gehört vor längerer Zeit erst. Aber was wir eben dann mitbekommen, wenn es diese gab oder wenn ich mit Freunden spreche, die in einem anderen Stadtteil leben, ganz nah am Zentrum, in Santa Teresa, ist so bekannt wegen dieser Gondelbahn, die den Berg hochfährt. Auf der Rückseite dieses Viertels, da liegen ganz viele Favelas und Frauen, die dort leben, hören immer wieder Schusssalven. Da gibt es dann Kämpfe zwischen 2 rivalisierenden Gangs oder auch zwischen der Polizei und einer dieser Gangs. Und das sind Dinge, die Alltag sind in Rio und die für viele Menschen auch Normalität sind. Das sind Dinge, die wir dann mitbekommen, auch durch die Arbeit, wenn wir dann ankommen und plötzlich weinende Mütter in einem Gemeindezentrum sitzen und uns Auskunft geben darüber, dass 15 ihrer Söhne am Tag zuvor von der Polizei erschossen wurden, teilweise 7 Schüsse in den Rücken. Das waren dann Drogengangster, das sind waren keine Mönche, aber sie wurden offenbar, und das sagen auch dann die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft später, hinterrücks ermordet von der Polizei. Und da gibt es dann ganz furchtbare Bilder, die sie uns zeigen, um das zu belegen. Und all das sind natürlich erschreckende Bilder.
Ja, Polizeigewalt, vor allem von Seiten der Militärpolizei, ist in den Favelas seit Jahren an der Tagesordnung. Es soll, habe ich in der Vorbereitung gelesen, sogar Apps geben, wo sich Nutzer die Waffengewalt ihrer Gegend anzeigen lassen können und dann entscheiden, ob es dann jetzt gerade sicher ist, rauszugehen. Haben Sie davon gehört?
Genau, die Apps gibt es. Ich persönlich nutze sie jetzt nicht, weil ich es nicht für so intensiv halte. Aber es gab eine Zeit, 2017, 18, nach den Olympischen Spielen, wo die Sicherheit wieder extrem einbrach und das Sicherheitsgefühl vieler Brasilianer in Rio nicht mehr gegeben war. Da brauchte man das extrem dringend, weil einfach es viel zu viele Vorkommnisse gab. Ne? Und wir haben auch im Jahr 2018 in der Favela Maré, das ist die, wenn man vom Flughafen Rio in die Innenstadt fährt, dann riecht es plötzlich komisch nach Fäulnis, dann fährt man vorbei an diesen Favela-Häusern. Genau dort gab es eben Polizeieinsätze mit dem Militär sogar zusammen, damals 2018. Und da wurde aus Hubschraubern dann mit schwerem Kaliber runtergeschossen auf eine Straße. Überraschungsangriff war das damals. Also das heißt, da wird auch in Kauf genommen, dass Zivilisten sterben, die nicht zu den Drogengangs gehören. Und das ist nun mal die Mehrheit der Favelas.
Herr Bolsonaro hatte gleich zu Beginn seiner Regierungszeit Dekrete erlassen, dass Brasilianer älter als 25 bis zu 4 Waffen besitzen dürfen. Seine These ist ja, viele Waffen sorgen für viel Abschreckung und damit für viel Sicherheit. Wie wirkt sich denn das auf die Kriminalstatistik aus?
Also erstmal gibt es viel mehr Waffen, das haben wir jetzt gesehen. Die Statistiken sagen, dass die Brasilianer sich wegen Bolsonaro mehr bewaffnen. Auch da folgen sie ein bisschen dem amerikanischen Vorbild, dem US-amerikanischen. Und ansonsten sehen wir aktuell nicht, dass es sich schon konkret in der Kriminalität auswirkt. Was einfach wir sehen, ist, dass die Politik Bolsonaros nicht da ansetzt, zu sagen, wir müssen den jungen Menschen in den Favelas Chancen bieten oder eine Möglichkeit bieten, Maßnahmen ergreifen, dass sie nicht zur Kriminalität gehen. Nein, sie sagen, wir wollen ausschließlich die Kriminalität besiegen und bekämpfen, indem wir sie mit militärischen Mitteln vernichten oder klein machen sozusagen. Und das ist natürlich ein Ansatz, der umstritten ist, wo dann viele Sozialexperten sagen, das ist nur eine Maßnahme, die kurzfristig wirken kann, die aber keinen langfristigen Nutzen haben dürfte. Und da ist gerade die Debatte in Brasilien. Bringt das was, mit harter Hand da reinzuschießen? Oder braucht es nicht einen längeren, aber dafür kostspieligeren Ansatz?
SWR1 Baden-Württemberg. Leute.
Matthias Ebert in SWR1 Leute. Als Südamerika-Korrespondent haben Sie ein riesiges Berichtsgebiet. Auf welcher Dienstreise waren Sie denn zuletzt?
Die letzte Dienstreise war nach Sao Paulo. Dort haben wir, jetzt war es im Juni, da haben wir Ultras besucht. Und zwar Ultras vom Verein Corinthians. Die haben sich schon in den 80er Jahren am Ende der Diktatur für eine Demokratiebewegung eingesetzt und dafür demonstriert. Und das tun sie auch jetzt wieder. Trotz Pandemie sind sie auf die Straße gegangen und haben für die Demokratie und gegen Bolsonaros autoritäre Tendenzen demonstriert.
Und auf der Rangliste der Pressefreiheit liegt Brasilien ja auf Platz 107 von 180 Ländern. Wenn Sie das jetzt gerade beschreiben, wie frei können Sie denn da arbeiten, recherchieren und berichten?
Man muss ganz klar sagen, es gibt Pressefreiheit in Brasilien trotz aller Diskussionen. Sie ist gegeben und ich kann frei berichten. Also wir hatten Situationen, wo wir plötzlich auf dem ländlichen Gebiet über Agrarkonflikte berichtet hatten und plötzlich kamen Bewaffnete mit Maschinengewehr auf uns zu. Das war ein extremer Moment, der sich dann aufgeklärt hat, dass das dann doch Polizisten seien in einem Undercover-Einsatz. Also das Ganze hat manchmal so Züge von, wo ist eigentlich hier der legale und der illegale Einsatz, da haben wir manchmal schon Sorgen, wenn wir in ländlichen Gebieten sind und nicht wissen, sind das jetzt reguläre Kräfte oder irgendwelche paramilitärischen Kräfte. Aber das sind wirklich Ausnahmesituationen. Im Großen und Ganzen gibt es eine Pressefreiheit in Brasilien. Ich kann frei berichten, aber die Zukunft ist ungewiss, gerade auch für kritische Kollegen, ob sie ein Visum bekommen, ob ihr Visum verlängert wird. Da muss man schauen, ob das in Zukunft der Fall sein wird. Aber Stand jetzt ist in Brasilien mit der Pressefreiheit noch alles in Ordnung.
Bolsonaro hat es ja auf liberale Tageszeitung beispielsweise, die Folha de São Paulo, besonders abgesehen. Dort hatte eine Journalistin aufgedeckt, dass Geschäftsleute illegal via WhatsApp für Bolsonaro geworben hatten. Wie geht er gegen Medien vor?
Er teilt aus. Also er geht jeden Tag aus seinem Palast heraus, stellt sich vor die Kameras, wo auch seine Anhänger ihm zujubeln und teilt erstmal einfach aus. Und das ist schon eine ganze Menge. Dadurch aktiviert er seine digitalen Milizen. Das sind quasi teilweise von seinem Palast aus gesteuerte Online-Kämpfer, wenn man so möchte, im übertriebenen Jargon, die halt dann Hetze weiterleiten im Netz, die kleine Videos basteln gegen diese Personen, gegen diese Journalisten, gegen die Zeitung. zurück. Das heißt, da gibt es so eine kleine Art Online-Krieg und ab und an könnte es auch sein, dass der dann in die Realität übertritt. Es gab zum Beispiel einen täglichen Angriff mit Molotow-Cocktails gegen eine Satire-Gruppe, die ein Satire-Video veröffentlicht hatte. Und also man merkt, dass in Brasilien dann von dem Wort zur Tat eventuell auch nicht viel dann mehr fehlt. Und das ist genau die Gefahr, die ich bei Bolsonaro sehe.
Ja, und die wichtigsten Fernseh-, Rundfunksender und Printmedien gehören wenigen, auch politisch einflussreichen Unternehmerfamilien. Wie ist denn überhaupt die Berichterstattung dann im Land?
Ja, es ist schon ein Problem, dass es in Brasilien nicht diesen öffentlich-rechtlichen Hörfunk gibt, den wir haben und den wir auch in Europa weitgehend kennen. Man kann sagen, dass die großen Häuser eben dadurch, dass sie Familien gehören, einflussreichen Familien und auch sehr, sehr wichtig sind für die Brasilianer, gerade die Abendnachrichten auf dem Sender Globo, die werden sehr weit verbreitet geschaut, bis im Dschungel auch. Und da gab es zuletzt immer wieder Kritik, auch vor allem vor meiner Zeit, dass die häufig genug kampagnenartig berichten würden. Ich selbst sehe sie jetzt gerade aktuell sehr professionell. Die Kritik an der Regierung ist so, wie man das sich in jedem Land der Welt eben wünscht und erwartet. Medien haben kritisch zu sein, den Regierenden auf die Finger zu schauen. Das tun sie derzeit, aber viele politische Stiftungen haben schon immer geäußert, die Kritik, dass diese Medienhäuser häufig genug dann auch mal kampagnenartig agieren und dann eben ihre Position als neutraler Kritiker verlassen.
Wobei in den vergangenen 5 Jahren 14 Medienschaffende getötet wurden, die über Korruption und Missstände berichtet hatten. Also das löst natürlich auch etwas aus.
Ganz klar, das sind dann eben diese beschriebenen Verhältnisse im Wilden Westen. Das heißt, häufig genug Journalisten, die in Regionen leben, wo der Staat gar nicht die Möglichkeit hat, diese Journalisten zu schützen, wo sie plötzlich eines Morgens mit einer Kugel im Kopf aufwachen, in ihrem kleinen Haus irgendwo im Dschungel. Das sind ganz häufige Fälle, wo auch Menschenrechtler und Umweltschützer extrem hohem Risiko ausgesetzt sind und oft genug sterben. Also da ist Brasilien wirklich trauriges, ja, einer der Spitzenreiter in dieser Frage, wie viele Menschenrechtler, Journalisten sterben da. Das ist wirklich ein Problem, was das Land auch ganz, ganz schwer nur in den Griff kriegt.
Sie haben Erfahrung als Krisenreporter. Sie waren auch als Krisenreporter schon in Libyen, im Irak und in Ägypten im Einsatz. Was reizt Sie denn an solchen Krisenherden?
Ja, es wurde irgendwie zu meiner Arbeit. Das war jetzt nicht mein erklärtes Traumziel, aber es macht extrem viel Spaß. Man ist als neugieriger Mensch plötzlich in Situationen, die man so nicht kannte, mit Kindern, Jugendlichen mit Maschinengewehr in der Hand, die plötzlich für den im libyschen Bürgerkrieg eine Rolle spielen. Also das ist natürlich was einem nicht aus dem Kopf geht, was einen auch irgendwie fesselt. Ne? Das ist total spannend. Und es macht einfach Spaß, die Welt verstehen zu lernen, indem man sie bereist und dann darüber berichtet. Auch wenn es mir einige graue Haare kostet und stressig ist, oft genug, ist es trotzdem der schönste Job, den ich mir aktuell vorstellen kann.
Inwiefern hat das vielleicht auch Ihr Weltbild verändert? Also die ersten Einsätze als Krisenreporter, da wussten Sie ja noch gar nicht, was Sie erwartet.
Es kann gut sein, dass man auf jeden Fall realistischer das Ganze betrachtet. Zum Beispiel ein Fall war in Libyen, als ein Fotojournalist gestorben ist und dann als Toter für die Pressefreiheit galt. Man sieht dann immer die kleinen Details. Also dieser Mann, soweit ich das damals mitbekommen hatte, hat sich eben auch über alle Sicherheitsanforderungen hinweggesetzt. Da, wo wir aufgehört haben, weiterzufahren, wo es eine Straßenblockade gab, ist er weitergegangen und ging dann bis zur wirklichen Kampfzone und dort hat ihn halt ein Geschoss getroffen. Also Orte, an die ich mit meinem Team niemals gehen würde, aus Sicherheitsgründen, die hat er halt betreten. Also da ist dann so ein bisschen so eine Gratwanderung. Wie weit soll man als Journalist gehen? Was soll man riskieren? Und das liegt bei jedem selbst. Aber klar, wir halten uns da an alle Sicherheitsvorschriften und gucken, dass wir berichten über das, was passiert, aber ohne ein unnötig hohes Risiko, ein dummes Risiko einzugehen.
Es wird häufig kritisiert, die Medien berichteten einseitig. Sie haben jetzt ein riesiges Berichtsgebiet. Und wie schaffen Sie es, dennoch an die Menschen zu kommen, nicht nur in den großen Städten, sondern auch an die Landbevölkerung? Wie teilen Sie sich das ein?
Ja, wir im Grunde passiert das durch Zufall, das muss ich ehrlich zugeben. Ich mache immer ein breites Angebot an die Redaktionen. Ich bin ja sozusagen eine Art Marktschreier Südamerikas für die Redaktion der ARD. Und wir arbeiten wirklich, das kann ich sagen, für alle, vom Sport über die Kultur, klar, die Tagesschau, die Tagesthemen, Weltspiegel und noch viele, viele andere. Und wer zupackt und wer sagt, das möchte ich haben, dieses Thema möchte ich realisiert haben, mit dem sprechen wir uns dann ab und reisen los. Und das geht dann wirklich von den Bauern in den Anden, die kein fließend Wasser haben, die nur mit dem Ofen kochen und uns ihre Geschichten erzählen, bis hin zu den Geschichten aus Sao Paulo oder aus Feuerland ganz im Süden. Also das ist eine Sache, die passiert so wie, wie die Jungfrau zum Kinde. Wir schlagen nichts aus, wir berichten gerne aus Südamerika, mein Team ist hochmotiviert und wir machen einfach all die Geschichten, die gehört und gesendet werden sollen, und da haben wir gar keine Scheuklappen, und dann kommt es wirklich zu einem riesigen Sammelsurium und verschiedensten Personen, Protagonisten und Orten.
Jetzt gerade ist Trockenzeit in Brasilien, wir haben eben schon die verheerenden Waldbrände angesprochen, wenn sie wieder zurückkommen, was wird denn dann eines der Themen sein? Das lässt sich wahrscheinlich gerade schon auch vorhersagen, dass die Waldbrände sie wieder beschäftigen werden. Was sind noch die drängendsten Themen und Probleme?
Absolut, die Waldbrände werden, wenn ich Anfang August wieder zurück bin, ein Thema sein. Das kann man jetzt schon ganz klar sagen. Darüber hinaus, was ich sehr spannend finde, sind die sogenannten Virenjäger. Das ist eine Recherche, die wir gerade haben. Das heißt, wir wollen schauen, wer sind die Menschen, die schon bevor eine Viruspandemie auftritt, nach Viren in der Natur Ausschau halten. Im Amazonas quasi Fledermäuse untersuchen und andere Tiere im Labor dann untersuchen und schauen, was passiert in den Tieren. Was könnte auf den Menschen zukünftig überspringen? Das finde ich ein spannendes Thema und ich hoffe, ich habe dann die Zeit dazu, das zu realisieren. Und ansonsten, klar, es gibt Wahlen in Bolivien, ein kleines Land, fast schon versteckt in den Anden, aber wunderschön und sehr, sehr ursprünglich. Da wird gewählt, das Land ist hoch zerrissen, politisch extrem umstritten, wer und wie es da weitergehen soll. Also da werde ich hinreisen und auch nach Chile, wo es Sozialproteste gab im Oktober dann. Da wird ein Sozialprozess weitergehen müssen, irgendwie trotz Pandemie. Und ja, das ist total spannend, das beobachten zu dürfen dann.
Also die Arbeit wartet auf jeden Fall. Ich sage herzlichen Dank erstmal für die Eindrücke aus Südamerika, Matthias Ebert. Und Ihnen noch einen schönen Heimaturlaub.
Dankeschön, tschüss.
Eins gehört. SWR 1.